Ich möchte zu Beginn mit euch beten. Heiliger Gott im Himmel und mitten in deiner Gemeinde auf der ganzen Welt, bitte sei uns gnädig und segne unsere geschwisterliche Zusammenkunft in deinem Namen. Wir wollen dich loben und erheben und genau auf dein Wort achten, denn du alleine bist gut. Dein Wort ist uns Leben, Licht und Nahrung. Bitte lass es uns mit Ehrfurcht hören und hilf uns danach zu leben. Danke, Vater, im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn und Heilandes. Amen. Jetzt in diesen goldenen Herbsttagen gehe ich einem besonderen Hobby nach, einer besonderen Leidenschaft. Wenn ich morgens aufstehe, dann erledige ich kurz das Wichtigste und dann führt mich mein Weg in den ehemaligen Stall, ins Nebengebäude, wo jetzt eine Werkstatt ist. Und ich öffne die Tür zu diesem Stall und das Erste, was ich mache, ich schließe die Augen und rieche. Ich versuche, jedes Luftatom in mir aufzunehmen. Ja. Entdecke ich irgendetwas, was ungut riecht, eine gewisse Säure, eine gewisse Schärfe vielleicht, irgendeine Spur von Fäulnis. Nein, zum Glück nichts. Dann bewege ich mich zur Seite und öffne die Augen und vor mir sehe ich etwas Weiß-Milchiges. Es ist milchig weiß und meine Augen gucken nur darauf, ob das wohl sich ja bewegt. Ob es wohl sich bewegt, dieses weiße, milchige. Und dann horche ich. Gluckst es vielleicht irgendwie? Ja? Und erst, wenn ich sehe, es bewegt sich, ich rieche nur Gutes und es gluckst, dann weiß ich, meinem Most geht's gut. Und ich gehe meinen Gedanken zurück, ich wandere zurück, ja, freue mich so darüber und denke an das Frühjahr. Ich denke an die Bäume, wie sie durch den Winter teilweise sehr, sehr kaputt waren, wie die Äste runtergehangen sind. Ich sehe den Stamm, wie der Stamm durch den Frost vielleicht aufgebrochen ist. Ja. Ich weiß, wie ich die Blüte kontrolliert habe, ob auch ja genug Blüten dran sind. Habe ich geschaut, sind auch genug Insekten unterwegs und befruchten mir meine Blüten. Ja. Dann, als endlich dann die ersten Früchtchen ja, beginnen zu wachsen, dann schaue ich, haben wir wohl ja genug Regen und alles. Ja? Und ich schaue, welcher Baum trägt und welche Bäume nicht und bin teilweise enttäuscht, weil manche haben da plötzlich Krankheiten, kriegen die Monilie, da fallen mir dann die Früchte dran ab. Also ich bin das ganze Jahr lang über dauernd damit beschäftigt, ja, wie ich irgendwann eine schöne Ernte haben werde und freue mich schon auf den Most. Und dann ist es soweit. Ab August geht's los. Die ersten Äpfel sind reif. Ja? Klarapfel. Und du weißt, Jana, haben wir gemeinsam gemacht, dann geht's ans Stangeln, ans Schütteln. Ja? Die Äpfel runter, dann alles waschen, alles Faulige rausschneiden. Dann rein in den Häcksler, dann gemeinsam mit Kraft gedreht und gehäckselt, rein in die Presse und immer geht's so weiter und am Ende dann irgendwo tropft der süße Saft in die Gefäße, in die Eimer und von dort aus ins Mostfassel. Ja, und dann weiß ich, jetzt ist es soweit. Der Most, er gärt. Ja, und eines Tages wird er klar sein und dann kommt er in ein sauberes Fass und kommt in den kalten Weinkeller. Und dort wird er dann irgendwann verkostet werden. Jetzt, ich habe mich natürlich in der ganzen Zeit lang damit auch beschäftigt. Ich lese immer wieder Bücher. Ich schaue, wie machen das die wirklich guten Moster, ja. Ich möchte lernen, ich möchte von Jahr zu Jahr besser werden. Und wenn der Most mir das eine Jahr nicht so richtig gelingt, dann schaue ich, was kann ich im nächsten Jahr besser machen. Und so möchte ich nach und nach einen hervorragenden Most erzeugen. Ja, natürlich, jetzt stellt sich mal eine Frage. Ist es mein vornehmlichstes Ziel, Alkohol zu erzeugen? Ist es mein vornehmlichstes Ziel, dass der Zucker in dem süßen Saft durch die Hefen ja, in Alkohol umgebaut wird und ich dann Alkohol habe? Oder ist es mehr? Will ich mehr? Nein, ich möchte einen hervorragenden Most haben, einen Most, wenn man die Augen schließt und man trinkt, möchte ich spüren, das ganze Jahr, die ganze Liebe, die ganze Sorge, die ganze Herrlichkeit von Gottes Schöpfung möchte ich in dem Geschmack und in der Farbe alles wiederfinden. Die Frage, die sich mir aufdrängt, wenn ich in mich gehe, ist die, möchte Gott nur Errettete haben vor dem Tod, vor dem Ewigen, vor dem Gericht? Oder möchte Gott auch viel mehr mit uns? Diese Frage stellt sich auf. Wir werden es im Laufe der Predigt beantworten, diese Frage. Aber jetzt erstmal werden wir uns dem Jakobusbrief zuwidmen. Seit 5 Monaten im Juni haben wir begonnen mit Jakobusbrief. Und jetzt, heute, ist das Finale, das große Ende. Und das Schöne ist, dass auch das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und nach jedem Ende kommt ein Neuanfang. Und so wissen wir auch jetzt, wenn wir etwas abschließen, kommt ein Neuanfang. Und auch in jetzt unserer Zeit, wo die Tage immer kürzer werden, die Nächte immer länger, wissen wir, dass trotzdem das Licht der Welt kommt und einen neuen Anfang gemacht hat. Nämlich vor 2000 Jahren, als Jesus Christus auf die Welt kam. Und uns für immer Liebe, Güte, Wärme, Wahrheit, Größe, Schönheit, Gerechtigkeit und Leben spendet. Fangen wir jetzt einfach mit Jakobus an, Jakobus 5, 13. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung und wir werden es abschnittsweise machen. 5, 13. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Hier wollen wir mal innehalten. Und wollen Gott danken. Wir wollen ihm dafür danken, dass er selbst aus jedem Drama noch am Ende ein Happy End herausbringt. Er kann ein Happy End herausholen, so auch aus unserer jetzigen Zeit. Denn wir wissen ja in unserer jetzigen Zeit, dass sie sehr schwierig ist und dass sie wirklich für manche auch sehr eine beängstigende, bedrohliche Zeit ist. Es wird von uns viel abverlangt. Ja. Aber es gibt auch etwas Positives zu berichten. Etwas, was man entdecken kann in dieser Zeit, was einem sonst absolut durch die Lappen gegangen wäre. Nämlich, wir haben etwas gelernt. Wir haben etwas gelernt, was wir schon lange Zeit nicht mehr so richtig gelernt haben, nämlich uns mit Verordnungen und Regeln auseinanderzusetzen, die sich dauernd ändern und die wir faktisch fast auswendig lernen müssen, um ja nicht irgendwo anzuecken. Ja? Wir müssen diese Regeln befolgen und wir tun es ja auch so gut wir können. Und ob das alles so wirklich funktioniert, wie uns das gesagt wird, das können wir nicht wirklich beurteilen. Die einen sagen so, die anderen so, aber wir tun es und die Regeln ändern sich häufig und sie ändern sich von Staat zu Staat und von Bundesland zu Bundesland. Aber wir müssen diese Regeln befolgen, weil sonst auch Strafen folgen. Geldstrafen in erster Linie und insofern also befolgen wir diese Regeln. Im Grunde genommen ist es für viele die Angst vor den Bestrafungen, die uns an diesen Regeln hält. Wir werden dazu erzogen, dass wir eigentlich diesen Regeln ziemlich blind gehorchen und oftmals den Sinn dahinter nicht wirklich entdecken können. Wir werden zu blindem Gehorsam erzogen. Wobei jetzt fällt das erste Mal dieses Wort. Wir kommen noch drauf. Gehorsam. Dieses Wort ist negativ behaftet. Doch wir werden uns jetzt in dieser Predigt diesem Wort einfach stellen und werden es nicht einfach links liegen lassen. Es ist etwas, was uns massiv beschäftigen wird. Also Jakobus sagt uns hier, beten, wenn wir Schweres durchmachen, und Loblieder singen, wenn wir guten Mutes sind. Und das ist keine Verordnung. Das ist auch kein guter Ratschlag, wie manche denken, sondern das ist doch tatsächlich eine Anweisung, eine Weisung. Letztendlich ist es ein gutes Rezept Gottes für unser Leben. Im Gegensatz zu den Anweisungen unserer heutigen Zeit, die sehr, sehr, sehr kurzlebig sind und die sich immer wieder ändern, haben wir hier eine Anweisung, eine Weisung, die schon 2000 Jahre alt ist. Sie ist 2000 Jahre alt und es ist absolut keine Verbesserung möglich. Diese Weisung ist vollkommen. Sie ist vollkommen und perfekt. Sie ist heilsam und sie lässt sich zurückführen auf ein Glaubensaxiom, das da lautet: Betet ohne Unterlass. Wisst ihr, was ein Axiom ist? Ein Axiom. Ein als absolut richtig erkannter Grundsatz oder eine gültige Wahrheit, die keines Beweises bedarf. Wir haben es also mit diesem Grundaxiom zu tun: Betet ohne Unterlass. Wir finden das im 1. Thessaloniker 5, 16 bis 18. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus für euch. Das ist der Wille Gottes für unser Leben. Das ist letztendlich der Atem unserer Existenz. Das ist eigentlich das Christenleben pur. So wie bei meinem Most. Muss ich da mal was herholen? Ja, damit ihr auch mal seht, was das ist. Wisst ihr, was das ist? Wer kennt's? Rainer? Das ist der berühmte Gärspund, der auf meinem Mostfassel drauf sitzt. Also jetzt nicht der und anderer. Es ist so: Im Mostfassel passiert Folgendes. Der süße, zuckrige Saft, der da drin ist, ist ein verderblicher Saft. Er verdirbt leicht. Ja? Jetzt ist es aber so, dass durch Hefen, Enzyme, ja, wird dieser Zucker in Alkohol umgewandelt und Alkohol bewahrt, ja, und es entweicht dabei Kohlendioxid. Und ihr müsst euch Folgendes vorstellen: Dieser Gärspund sitzt auf dem Fass oben drauf, ja, und da ist Wasser oben bis dahin. Das heißt, das CO2 kann entweichen. Deswegen blubst das immer so, geht immer so rauf und runter. Ja, aber es kann kein neuer Sauerstoff hinzu. Und damit praktisch können da drin nicht andere sich Kulturen vermehren wie Essig und so weiter, folgendes Bakterien, sondern dadurch wird das ein reiner, guter Most und dadurch auch haltbar. Ja. Und so bitte auf uns Christen anzuwenden. Wir sind verderbliche Menschen von Natur aus. Verderbliche Menschen, die nichts als Tod und Gericht vor sich haben. Wenn aber Gottes Geist in uns wirkt, so wie die Hefe in dem süßen Most, dann verwandelt uns Gottes Geist. Er verwandelt uns und macht uns zu ewigen Geschöpfen. Und während er das tut, während mein Most also da oben CO2 abgibt, geben wir Gebete ab. Okay? Warum? Weil Beten ist etwas Natürliches. Wir freuen uns an dem, was wir in Gott haben. Und wir dürfen uns das jetzt nicht so vorstellen, dass wir jetzt nun praktisch immer nur mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen sitzen und dort schwere Gebete sprechen. Ja? Das passiert auch. Ja? Aber sondern in erster Linie ist Folgendes. Man schaut raus und man sieht einfach: Oh, danke Gott, wie schön der Sonnenschein. Oh Herr Gott, wie wunderbar deine Tautropfen. Und boah, sie hätten die Nebelschwaden und wow, Herr, danke, dass ich heute hier sein darf. Danke, dass ich meine Geschwister sehe. Danke, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen dürfen. Danke, lieber Gott, es gibt so viel Schönes, für was wir entdecken und danken können. Und wenn es uns hart geht, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir Operationen haben, wenn wir irgendwas haben, dann: Herr, bitte sei bei mir, hilf mir. Ich weiß, du meinst alles gut machen. Du kannst alles. Das heißt, egal wie unser Leben ist, wir sind in einem dauernden, es steigen die Gebete hoch. Und wer jetzt sagt: Oje, bei mir ist das noch nicht der Fall, dann sage ich euch auch Folgendes: Auch beim Most geht es nicht sofort los. Ja? Aber irgendwann muss es losgehen, weil sonst muss ich was nachhelfen. Wenn das nicht passiert, muss ich entweder ein bisschen mehr Hefenahrung oder irgendwas dazugeben. Ich muss was tun. Und so macht es Gott mit uns auch. Wenn das nicht wirklich kommt, ja, dann wird er schon irgendwas tun in unserem Leben, dass wir dahin kommen, dass wir wirklich uns immer in Gedanken, im Gebet an Gott wenden. Also, wir wissen, dieses Glaubensaxiom ist Gottes Wille für unser Leben, Atem unserer Existenz, hat letztes Mal der Philemon schon gesagt in seiner Predigt. Ja, Gottes Geist in uns verwandelt, veredelt und bewahrt uns. Jetzt höre ich in meinem Kopf etwas. Ich weiß nicht, hört ihr das auch? Ich höre so eine Stimme und die sagt mir einfach, nee, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Das ist ein Ideal. Das ist nicht erreichbar. Das ist einfach viel zu hohes Ideal, unmöglich zu schaffen. Warum nicht? Warum sollen wir das nicht schaffen? Ich sage euch was. Wenn wir es schaffen, in dieser jetzigen Zeit, die uns lehrt, Verordnungen zu befolgen, die uns das lehrt, Dinge zu befolgen, die uns eigentlich beschweren oft, die uns ängstlich machen, die uns vorsichtig machen, die uns vielleicht sogar in Streitigkeiten führen. Wenn wir diese Regeln schaffen zu befolgen, warum sollten wir nicht eine Weisung Gottes befolgen können, die nichts als Schönheit, Herrlichkeit, Güte, Heilung bedeutet, nämlich ohne Unterlass beten. Deswegen, ich habe vorhin gesagt, Gott schafft aus jedem Drama, ja, ein Happy End zu führen. Nutzen wir doch diese Zeit und gewöhnen uns wieder daran, dass in der Bibel Gott uns Weisungen gibt, die heilsam und gut für unser ganzes Leben sind. Und dieses Grundaxiom, betet ohne Unterlass, ist etwas, das uns jeden Tag, das ganze Leben hindurch, erfüllt und reich macht. Es macht uns unendlich reich. So, das nächste ist das, es gibt noch ein zweites Problem. Das erste war das, dass wir sagen, es ist ein Ideal, was nicht erreichbar ist. Wir erreichen das nicht, das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist das, schon, aber wenn ich alles in der Bibel so befolge, was da drin steht, dann kommt mir doch automatisch dieses Wort Gesetzlichkeit in den Sinn. Ja, es ist einfach, den Gesetzen der Regierung zu folgen. Das ist nämlich nicht gesetzlich, das ist nämlich einfach Gesetz. Ja? Aber den Ordnungen, den guten Weisungen zur Bibel zu folgen, da drängt sich sofort dieses Schlagwort auf, dieses Totschlagwort Gesetzlichkeit. Und um das noch zu füttern, kommt uns ein Bibelvers in den Sinn, der heute nach meinem Dafürhalten, der nach meiner Erkenntnis heute der bestbekannteste und meistzitierte Bibelvers überhaupt ist. Ich habe noch niemals diesen Bibelvers so oft gehört wie jetzt. Ich höre ihn dauernd aus allen möglichen Ecken. Römer 13, Vers 1. Wer weiß ihn auswendig? Genau. Und zwar, jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Na, selbstverständlich, es steht so in der Bibel, also machen wir das auch. Wir halten uns an diese Verordnung und machen das so. Unser Gehorsam als Christen gegenüber der Regierung ist schon fast ein Maß unserer Frömmigkeit geworden. Wir erkennen daran, ob wir wirklich bibeltreu sind, ob wir ja diese Verordnungen gut einhalten, ob wir tatsächlich Römer 13, 1a befolgen. Jetzt muss man sich die Frage stellen, bleiben wir ruhig kritisch, bleiben wir ruhig dabei. Warum gehorchen wir Römer 13, 1a und bei Jakobus 5, 13, das Beten ohne Unterlass, ja, da wollen wir auf einmal ein bisschen schleißiger werden. Ja? Also warum heben wir eins in die Höhe und das andere lassen wir so ein bisschen wegsacken? Schwieriges Thema, aber wir müssen uns dem stellen. Unsere Bibel zwingt uns dazu, der heutige Vers. Ich sage euch Folgendes. Wir haben ein Riesenproblem, ein Riesenproblem mit dem Wort Gehorsam. Dieses Wort weckt Gefühle in uns. Es weckt Gefühle in uns, und wenn man den nachtastet, dort nachschmeckt, dann sind das in der Regel ungute Gefühle. Es sind ungute Gefühle. Sie haben einen Beigeschmack, einen üblen Beigeschmack. Ja? Sie erzeugen in uns Unwohlsein. Und übrigens, ich habe das nachrecherchiert, ja? Das Wort Gehorsam kommt in modernen deutschen Texten immer weniger vor. Man benutzt es nicht mehr. Ja? Dieses Wort, da wird ein Bogen drumherum gemacht. Wenn man sich anschaut, welche Synonyme für Gehorsam benutzt werden, dann findet man Folgendes. Sich fügen. Kuschen. Parieren. Sich unterwerfen. Und diese Sachen schwingen also mit, wenn wir das Wort Gehorsam hören. Das schwingt irgendwie mit in uns. Ja? Und es tauchen finstere Erinnerungen aus finsteren Zeiten auf. Ich möchte hier einfach mal erinnern, kennt wahrscheinlich, wir haben eh schon mal darüber geredet, kennt wahrscheinlich jeder das Wort Kadavergehorsam. Kadavergehorsam. Dieser Begriff lässt sich zurückführen auf den Mitbegründer des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola. Entschuldigung. Er war auch ein starker Kämpfer für die römisch-katholische Kirche in der Gegenreformation. Und er schrieb Mitte des 16. Jahrhunderts, ich sage das jetzt sinngemäß, weil das Original wäre sonst zu kompliziert, er schrieb: Alle, die im Gehorsam leben, müssen sich durch göttliche Vorsehung von Oberen führen und leiten lassen, als wären sie ein toter Körper. Wo immer er hin soll, wie auch immer er behandelt wird, er muss folgen. Wie der Stock eines alten Mannes. Der muss immer so dienen, wie der Alte es will. Dieser Kadavergehorsam war dann Grundlage des preußischen und des deutschen Militärs und dadurch automatisch der ganzen Gesellschaft, die davon geprägt war. Kadavergehorsam ist das, was in uns mitschwingt aus der Vergangenheit. Es wurde auch dazu dann später gesagt, der blinde Gehorsam, blind gehorchen, nicht nachdenken, tun, was verlangt wird, blind Gehirn ausschalten, machen. Erinnert uns ganz besonders auch an den Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, der war zuständig für die Judendeportation im Nazi-Deutschland in die KZs. Er erfüllte seine Pflicht bestens. Er war überzeugt, was er tat, war richtig, und er tat es ordentlich, pflichtbewusst, und erledigte die Aufgaben wirksam. Er hätte nichts verhindern können. Zitat, was er sagt, ist folgendes. Das sagte er bei der Verhandlung. Was mir befohlen worden ist, musste ich machen. Kraft meines Fahneneids und meiner Verpflichtung. Ich bin ein Werkzeug stärkerer Kräfte gewesen. Ich muss meine Hände in Unschuld waschen. Hände in Unschuld waschen. Das klingt in uns an, das klingt in uns irgendwie an, wenn wir dieses Wort Gehorsam hören. Und ich kann mir noch gut daran erinnern, als ich in den 80er Jahren in den USA war, da wurde ich gefragt, da saßen wir beisammen beim Essen, und da wurde ich gefragt, hey, where do you come from? Muss ich amerikanisch anreden. Where do you come from? Und ich sagte, I'm from Austria. Austria? Say Waldheim, we hate him. Dr. Kurt Waldheim war österreichischer Bundespräsident in den 80ern. Einige werden ihn noch kennen, können sich noch daran erinnern. Dr. Kurt Waldheim ist ziemlich einsam in seinem Job gewesen. Er ist sehr geschnitten worden. Er war nicht mehr eingeladen. Und er sagte, ich habe nur meine Pflicht getan. Uns fällt weitere ein, der Schießbefehl an der deutsch-deutschen Grenze. Die Grenzsoldaten mussten auf die Flüchtlinge schießen, und zwar scharf. Sie mussten Fluchtversuche auf jeden Fall und mit allen Mitteln verhindern. 140 Menschen starben so allein an der Berliner Mauer. 140 Leute. Das Thema ist so wichtig, da muss ich noch ein bisschen dranbleiben. Denn jetzt kommt Folgendes. Nachdem diese Gräueltaten des Gehorsams verübt worden sind, war ein amerikanischer Forscher 1961 so weit, dass er ein Experiment gemacht hat. Ein Experiment, was in die Geschichte eingegangen ist. Ein extremes Experiment. Ja? Der Mann hat geheißen, vielleicht kennen ihn einige, Stanley Milgram. Stanley Milgram sagte sich, Moment, ist das jetzt rein eine DNA der Deutschen, dass sie so gehorsam sind? Oder könnte das überall passieren? Ja? Und er sagte sich, ich probiere es mal aus. Und er machte einen Lerntest. Er suchte sich eine Gruppe von Leuten und er teilte sie auf. Eine Hälfte waren Schüler, eine Hälfte als Lehrer. Und er sagte zu den Leuten, passt auf, wir wollen testen, ob Bestrafung hilft, dass ihr besser lernt. Ja? Und jetzt mussten die was lernen, die Schüler. Ja? Und dann setzten sie sich hin und dann wurden sie abgeprüft von den Lehrern. Sie mussten das, dann wurden abgeprüft. Bei jeder falschen Antwort, die sie sagten, bekamen sie einen Stromstoß. Am Anfang ganz klein. Ja, die waren praktisch fixiert auf einem Sessel und hatten da ihre Dioden und bekamen einen kleinen Stromstoß. Und immer wenn sie was Falsches gesagt haben, dann gab es wieder einen Stromstoß ein, ja, als Bestrafung. Nur die Lehrer mussten auf Anordnung des Prüfleiters, auf den Stanley Milgram, mussten sie die Dosis immer ein bisschen erhöhen. Immer ein bisschen erhöhen. Und was ist? Es blieben fehlerhafte Antworten da. Und der Stromstoß wurde immer erhöht. Und schließlich schrien die Leute auf ihren Sitzen. Ah, nein, ah. Ja, sie wollten raus aus dem Zimmer. Durften aber nicht. Und die Lehrer saßen und schauten den Stanley Milgram an und fragten, sollen wir weitermachen? Ja, ja, machen Sie weiter. Das gehört zum Experiment dazu. Und sie drehten den Strom auf und auf und auf. Ja, bis der Strom tödlich war. Und sie fragten, sollen wir weitermachen? Es war eine Riesenschreierei. Ja, weitermachen. Es gehört zum Experiment dazu. Und sie drehten weiter auf und dann kam nichts mehr. Es kam keine Stimme mehr von den Prüflingen. Aus. Ja, weitermachen. Und sie gaben noch mehr Strom. Es war nichts mehr zu hören. Noch mehr Strom. Ja. Am Ende war es so, 2/3, also von 30, haben 20 dieser Lehrer so viel Strom gegeben, dass der Prüfling gestorben ist. Jetzt kommt aber die Auflösung. In Wirklichkeit war das kein Lernexperiment. Und die Schüler, die waren auch nicht wirklich an Strom angeschlossen, das waren Schauspieler. Die haben geschrien und haben so getan, als würden sie Stromstöße bekommen. Die eigentlichen Prüflinge waren die Lehrer, weil dieser Stanley Milgram wollte herausfinden, wie gehorsam Menschen sind, ja? Wie leicht sie sich zu bösen Taten zum Gehorsam bringen lassen. Es war nicht mal notwendig, ihnen Strafe anzudrohen, gar nichts. Es genügte der Mann im weißen Kittel, der dort gesessen ist und gesagt hat, dreht's weiter auf, es genügt. Ja? Und das war etwas Entsetzliches. Diese Erkenntnis, Amerikaner können mit wenig, nicht mal Druck, ja, nur weil es heißt, es ist vernünftig, konnte man sie faktisch zu allem bringen. Ja, das Thema ist extrem wichtig für uns. Wir müssen, bleiben dabei. Damit dieser Kadavergehorsam in Österreich oder ja, ich sage immer Österreicher, nicht wieder in diesem Ausmaß überhaupt stattfinden kann, wurde 1979 ein Gesetz erlassen. Man findet es in Paragraph 44 des Beamtendienstrechtsgesetzes und es geht über die Dienstpflichten gegenüber Vorgesetzten und da steht in Absatz 2, der Beamte kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder von einem unzuständigen Organ erteilt worden ist oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde. Das heißt, in Österreich haben Beamte das Recht, nicht jeden Befehl blind auszuführen, sondern sie können sich dagegen auflehnen unter gewissen Voraussetzungen. Damit wollte man diesem Kadavergehorsam sozusagen etwas entgegenwirken. Warum halten wir uns mit diesem Wort so lange auf? Allein deswegen, weil das Thema Gehorsam, Ungehorsam beschäftigt ist uns von der Erschaffung des Menschen an bis zur Wiederkehr Christi. Die ganze Bibel ist eigentlich die Geschichte des Ungehorsams der vielen oder aller und des Gehorsams des einen Einzigen. Die Bibel ist eine Geschichte des Ungehorsams. Und wenn wir uns anschauen, gleich Adam und Eva, wie war's? Ja, von einem Baum sollt ihr nicht essen, alles andere dürft ihr machen. Und was war? Eva musste nicht einmal von der Schlange gezwungen werden. Nein, es genügte ein kleines Anstoßen. Sollte Gott wirklich, ja? Es genügte ein kleines Anstoßen und Eva wurde in ihrer eigenen Natur, entdeckte sie, oh, es wäre vielleicht doch gut, von dem Baum zu essen, leckere Früchte und ja, klug wären, wäre auch schön und schon fiel die Menschen in Ungehorsam. Und bis heute ist unser Gehorsam, wenn man sich es genau anschaut, pervertiert. Wir sehen es überall, wir haben kein Maß für Gehorsam. Ja? Wir jonglieren mit dem Gehorsam, da sind wir extrem gehorsam, da gar nicht. Ja? Es ist eigentlich, wenn sich der Mensch zu einem Gehorsam zwingt, ja, dann ist es so etwas wie, ich drücke es mal so aus, wie eigentlich das Erwürgen einer Rebellion. Der Mensch ist eigentlich ein Revoluzer. Ja? Er ist ein Revoluzer in erster Linie gegenüber Gott und in zweiter Linie aber auch in der ganzen Gesellschaft. Ja? Und selbst wir Christen, wir haben ja auch das Problem, auch wir, auch unser Gehorsam ist auf eine gewisse Art und Weise nicht ausgegoren, ist unausgegoren. Ja? Wie anders ist dagegen aber Gott? Gott wirbt für Gehorsam, er wirbt mit all seiner Liebe, er ringt. Und ich möchte das mal einfach mit einem Beispiel belegen, mit Psalm 1, wo er uns wie in einem Januskopf deutlich beschreibt, was ist Gehorsam, Ungehorsam, wie er das also trennt. Ich lese aus einer Übersetzung von 1972, eine etwas unbekanntere Übersetzung, aber zur Auflockerung mal. Wohl dem, den man nicht bei den Heillosen trifft, der nicht mittreibt, was die Sünder betreiben, der nicht da sitzt, wo die Lästerer sitzen, sondern sich freut an den Weisungen des Herrn. Er prägt sie sich ein, beständig. So einer ist wie ein Baum, den man an Wasser gepflanzt hat, der Frucht bringt, wenn die Zeit ist, und dessen Blätter nicht welken. Was er auch tut, das gerät ihm. Nicht so geht es denen, die ohne Gott leben. Wie Spreu verweht sie der Wind. Sie können sich nicht halten, die Frevler nicht, wenn das Gericht kommt, die Sünder nicht bei den Gerechten. Denn Gott nimmt sich der Gerechten an. Der Weg der Frevler verliert sich. Hier haben wir eine deutliche Abgrenzung. Eine Abgrenzung von den Heillosen und Lästeren, den Ungehorsamen, gegenüber denen, die sich an den Weisungen Gottes freuen, die sich beständig einprägen. Und da haben wir auch schon wieder das andauernde Gebet. Ja? Der sich ständig an den Weisungen des Herrn freut, die Freude an Gottes Weisungen. Ja? Und beständig einprägen, beständig darin sein. Und es kommt eine Verheißung. Gott gibt uns Verheißungen, wunderschöne Verheißungen, wenn wir im Gehorsam leben. Ja? Ihm gegenüber. Nämlich, dass er wie ein Baum an Wassern gepflanzt ist, der viel Frucht gibt zu seiner Zeit. Alles gerät ihm wohl. Ja? Und dann wieder, welche Verheißung kann man fast sagen, oder welche Androhung haben diejenigen, die eben ohne Gott leben, dass sie wie Spreu sind, die der Wind verweht. Sie können sich nicht halten und sie können sich auch vom Gericht nicht retten. Gott nimmt sich der Gerechten an, der Weg der Frevler verliert sich. Diese Form des guten Hörens auf das, was Gott uns in der Bibel sagt, das ist auf die ganze Bibel anzuwenden. Und es ist so, wenn wir heute in den Nachthimmel schauen, jetzt haben wir gerade abnehmenden Mond, aber stellt euch vor, es ist eine finstere, wolkenklare Nacht, sternklare Nacht. Und der Vollmond prangt am Himmel und erhellt die ganze Welt. So ist es eben auch mit unserer Welt. Es ist finster. Und die Bibel, das Wort Gottes, ist wie ein Vollmond an diesem finsteren Himmel und strahlt uns Gottes Güte entgegen. Jetzt werden wir die Verse 5,14 bis 15 weiterlesen. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird den Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihnen seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Ich denke, dass das ein sehr, sehr einfacher und klarer Bibelvers ist, der also eigentlich oder der wirklich gar nicht großartig zu erläutern ist. Sind wir krank, ist der erste Weg zu den Ältesten, dass sie für uns beten und uns im Namen Jesu mit Öl salben. Ihr Gebet und ihr Glaube bringen Rettung und Hilfe und Sündenvergebung. Das ist ein guter Auftrag Gottes an uns. Er ist liebevoll, freundlich, seelsorgerisch. Ein guter Auftrag Gottes an uns. Jetzt frage ich uns, wie oft machen wir das eigentlich? Es steht doch auch in der Bibel. Wie oft tun wir das? Wenn wir Römer 1,13 gehorchen, warum nicht? Was habe ich gerade gesagt? Okay, na, Römer 13,1. Ja, danke. Wenn wir das so befolgen, warum nicht jetzt eben hier 13,1a, genauso ist es. Warum jetzt eben jetzt hier Jakobus 5,18,19? Aber ihr merkt wieder daran, das ist das, was ich zeigen möchte. Ich möchte zeigen, dass wir ein Problem mit dem Gehorsam haben. Wir picken uns Sachen heraus, die wir als besonders wichtig empfinden und lassen andere Sachen wegfallen. Das muss uns klar sein, weil wir dadurch nämlich auch nicht die Bibel besser ausloten, besser ausgewichten und nicht irgendwelche Spezialsachen extrem nach oben pushen. Ja? Es kommt ein neues Problem auf uns zu in unserer heutigen Zeit. Nämlich, wie können uns die Ältesten die Hände auflegen und mit Öl salben, wenn die staatliche Ordnung Abstandsregeln verordnet? Kann man sich das so vorstellen, dass der Kranke in der Mitte des Raumes liegt und die Ältesten stehen drumherum mit Babyelefantenabstand, ja? Und sie haben dann Maske auf, nicht? Und weil es sich ja nicht um einen ordentlichen Gottesdienst handelt, und dann wird das Öl dann gespritzt, weil man es ja nicht einreiben kann, spritzt man von Weitem dann mit Öl. Nicht? Wir haben jetzt hier natürlich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist die, wir holen alle mal einen Stift aus der Tasche und werden unsere Bibel jetzt ein bisschen verändern. Es wird jetzt Zeit, dass wir ein bisschen neu schreiben. Ich schlage Folgendes vor, wir werden Jakobus 5,14 so schreiben, so umschreiben. Ist jemand von euch krank? Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, sofern die Regierung das erlaubt. Dann mögen sie für ihn beten, eventuell mit Mund-Nasen-Schutz und Öl mit langstieligen Besen auftragen. Oder auch von Weitem besprühen, falls die Regierung Abstandsregeln verordnet. Das wäre doch eine schöne Idee, unsere Bibel endlich mal zeitgemäß umzuschreiben. Wäre doch großartig. Wer hat es schon getan? Niemand! Ungehorsam. Ich liebe euch dafür. Danke. Also, Möglichkeit Nummer zwei. Und ich komme jetzt hier, ich habe vorhin uns den beliebtesten Bibelvers unserer heutigen Zeit gebracht, jetzt komme ich zum unbeliebtesten. Und wir wünschen, dass er nicht in der Bibel steht. Vielleicht sollten wir ihn auch rausstreichen. Wir finden ihn in Apostelgeschichte 5,29, ich traue es mich gar nicht zu lesen. Petrus und die anderen Apostel erwiderten, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Oh nein. Ja, okay, das gilt vielleicht nur dann, dieser Spruch, wenn wir in der Verkündigung des Evangeliums beschränkt werden. Dann wenden wir diesen Spruch an, wenn wir nicht mehr sagen dürfen, dass Jesus die einzige Rettung ist auf Erden für alle Menschen. Es gibt keinen anderen außer Jesus Christus, in dem wir gerettet werden müssen. Wenn man uns das erst verbietet, dann werden wir erst diesen Satz für uns in Anspruch nehmen. Nur mir kommt das folgendermaßen vor. Mir fällt da was ein. Kennt ihr die Geschichte vom Frosch in dem Wasser, was sich langsam erhitzt? Ja, kennt ihr die Geschichte? Ich sage es auch ganz kurz für die, die es nicht kennen. Wenn du einen Frosch in kaltes Wasser setzt und du stellst den Frosch auf den Herd und du drehst den Herd auf, dann bleibt er drin sitzen und wartet, bis er tot ist. Ja? Anders ist es aber, wenn du ein heißes Wasser schon hast und du tust den Frosch da hinein, dann springt er sofort raus und will sich retten. Und mir kommt das so vor, Wir sind die Frösche in dem Wasser, was sich langsam erhitzt. Die Verkündigung klappt noch in kleinem Maße, im kleinen Kreise, aber schon nach außen in der Welt hört sich schon auf. Da würden wir schon massiv anecken, wenn wir das lehren und so deutlich sagen, wie wir es hier tun. Ja? Es ist schon eine Art von Verfolgung da, auch bei uns. Nicht? Also noch einmal, auch das ist ein Axiom, überhaupt ein Grundaxiom. Ja. Man muss immer Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die Frage ist, eine Kerze, die Licht gibt. Gibt diese Kerze nur beim Docht nur ein Millimeter Licht oder ist der ganze Docht, brennt der ganze Docht und gibt Licht? Es ist der ganze Docht. Und so auch wir. Und wenn man sich anschaut, was heute alles gestrichen wird in der christlichen Gemeinde. Man erlaubt uns noch im Gottesdienst diese festgesetzte Zeit in der Woche noch zusammenzukommen. Alles andere wird uns fast unmöglich gemacht, denn ich sehe das an allen Ecken und Enden, ob das Bibelstunden sind, offene Bibeltreffs, Impulstage, Männer-Frauen-Runden, Hauskreise, Einkehrtage, Gebetskreise, Hausbesuche, alles das, was auch zur Gemeinde dazugehört, als Leben, als lebendiges Christenleben, wird massiv eingeschränkt. Auch hier könnte man tatsächlich einmal diese Frage stellen, muss man da nicht auch Gott mehr gehorchen als die Menschen? Oder sagen wir tatsächlich vor der Welt, uns genügt dieser Gottesdienst am Sonntagmorgen? Mehr brauchen wir nicht. Das genügt uns. Ja, die Bibel sagt uns ganz klipp und klar, jeder Staat ist von Gott eingesetzt. Und zwar, weil Gott ein Gott der Ordnung ist. Er ist ein Gott der Ordnung und nicht des Tohuwabohu. Ja? Und wenn uns aber der Staat als Christen in vielfältigen Aufgaben in der Gesellschaft ziemlich zurückpfeift, ohne uns noch eine Art von Ende in Sicht zu stellen, dann müssen wir uns dieser Frage irgendwann einmal stellen, wann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen? Denn wir haben nun einmal den Auftrag, als Christen uns um die Armen, Schwachen zu kümmern, Kranke zu besuchen, uns um Waisen und Witwen zu kümmern und Jesus Christus in der ganzen Welt bekannt zu machen. Man stelle sich doch nur einmal Mutter Teresa vor. Mutter Teresa, kennt ihr jemand? Die große Nonne aus Kalkutta. Stellt euch mal vor, sie würde heute noch leben und man würde ihr jetzt verbieten, die Armen und Obdachlosen, Kranken und Sterbenden zu pflegen, weil Ansteckungsgefahr besteht. Und bei ihr damals aber waren die hygienischen und sozialen Zustände miserabel. Also noch einmal Grundaxiom, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Und wir finden das auch nicht nur in Apostelgeschichte 5,29, sondern ich möchte mal zwei Jesus-Zitate vorlesen. Einmal Matthäus 7,21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Nicht das Herr, Herr, nicht das Bekenntnis ist letztendlich das Wichtigste, sondern den Willen des Vaters im Himmel tun. Das ist das, was wichtig ist. Oder in Johannes 14,23, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Also, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Verse 16 bis 18 von Jakobus. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir, und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut, und diesmal ließ der Himmel es regnen, und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Was für eine Verheißung gibt uns doch Gott, wenn wir auf ihn hören, wenn wir uns nach ihm richten. Er verheißt uns Heilung, volle Wirkung und viele Werke. Sogar Wunder hält er uns nicht vor. Elia konnte durch Gebet eine Landschaft ausdörren und wieder fruchtbar werden lassen. Also unser lieber Gott verheißt, was wir vorhin gesungen haben, nichts ist unmöglich. Jetzt kommen wir zum Schluss des Jakobusbriefs, 19 bis 20. Meine Geschwister, wenn jemand einen unter euch, der sich von der Wahrheit abwendet und auf einen Irrweg gerät, wieder auf den richtigen Weg zurückführt, soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, wird dessen Seele vor dem Tod retten und bewirken, dass diesem Menschen die vielen Sünden, die er begangen hat, vergeben werden. Also Jakobus schließt in seinem Brief, in seinem einzigen, den wir haben, schließt er so, wie man nur gut schließen kann. Nämlich voll Liebe, Zuversicht und Verheißung. Und er spricht das Evangelium noch einmal aus, klar wie ein Blitz, der nochmal so richtig einfahren soll. Wie das Aufreißen des Himmels. Dem Sünder wird vergeben und seine Seele vor dem Tod gerettet. Das ist die gute Botschaft. Die Sünde trennt uns von Gott und macht uns zu Rebellen, zu bornierten Leugnern der allerhöchsten Obrigkeit, die vor Gottes Gericht den ewigen Tod und Verdammnis verdient haben. Und Gott wird den Sünder richten. Wer sich von der Wahrheit, die Jesus Christus ist, abwendet, so oft sie ihm auch erzählt und gezeigt wird, wird auf diesen Irrwegen der Weltlüge weiterwandeln. Doch wenn wir ihn auf den richtigen Weg führen, wird er gerettet. Ich stellte am Anfang der Predigt die große Frage, will Gott eigentlich, ist es sein einziges Ziel, uns nur vor dem Gericht und der ewigen Verdammnis zu erretten? Ist das das einzige Ziel Gottes? Wenn dem so wäre, dann könnte die Bibel wesentlich dünner sein. Ja, Gott hat uns so viele Ordnungen gegeben, Ordnungen, Weisungen, und ich möchte sie bezeichnen wie Schneestangen in einer total verschneiten Landschaft. Seine Weisungen sind die Stöcken, an denen wir uns auf den Weg richten können, auf dem richtigen, guten Weg. Gehen wir weg von diesen Weisungen, landen wir irgendwo, landen wir in den Schneeverwehungen. Aber halten wir uns dran. Wenn ich jetzt an meine Apfel- und Birnbäume zurückdenke, dann war es so, im Frühling entdeckte ich, wo sind die Äste runtergebrochen, wo ist der Tod, wo ist er krank? Und ich begann, den Baum zu pflegen. Ich habe nicht gesagt, na okay, da ist ja noch ein Ast und der ist grün, der wird austreiben, das genügt mir, der Baum lebt, das genügt mir. Ja? Sondern ich sagte, nein, mein Wunsch ist ja eine schöne Krone, einen gesunden Baum, der viel gute Frucht trägt. Ja? Das ist das Ziel, was ich mit meinen Bäumen habe. Ich habe nicht gesagt, okay, der Baum ist zwar schierig, aber er lebt. Genug. Ja? Und so ist es eben auch mit Gott. Gott sagt nicht nur, okay, Hauptsache er rettet, ja, sondern er will uns davon befreien, dass wir in dem hängen bleiben, was uns total versklavt. Und wir finden das in Galater 5, 19 bis 21, nämlich die Werke des Fleisches. Ich lese das jetzt noch zum Abschluss vor. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es früher schon getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Das ist dieser hässliche Zustand, in dem wir alle von Natur aus sind. Das ist dieser hässliche Zustand. Und Gott weiß, und ihr seht es selbst, ja, wenn man so lebt wie dort, dann ist das eine fürchterliche Qual. Ja. Es ist wie wenn ein Esel, wie in dem Witzbild, wo der Esel geritten wird, ja, von jemandem, der ihm vorne eine Angel vorhält mit einer Möhre dran, ja, und egal, wo er die Möhre hinhält, der Esel rennt dorthin. Ja. Und so ist es auch da. Wir sind so veranlagt von Natur aus, dass wir in diesen ganzen Bereichen uns durch die kleinsten Versuchungen da hineinführen lassen, dass unser Leben ein ständiges Krachen ist. Ja? Wir krachen von einem Fettnäpfchen ins andere. Und das will Gott für uns nicht. Das will er für uns nicht. Er will uns in diesem hässlichen Zustand nicht belassen. Gott will uns nämlich nicht nur die Rettung schenken, er will uns eine Lebensfülle schenken, die unvorstellbar ist. Ja? Und wir lesen das jetzt in den Versen 22 bis 23 eben hier in Galater. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Wir sehen also auf der einen Seite den total zerstörten Baum des menschlichen Fleisches, diese kranke, fast tote Baum, wo noch ein Ästchen vielleicht grün ist, ja, und das, auf der anderen Seite sehen wir diesen wunderschönen Baum mit der herrlichen Krone und den herrlichen Früchten. Gott will uns zu dem fruchtbaren, herrlichen Baum machen. Und die Bibel, sein Wort, soll uns dabei helfen. Und wenn wir verstehen, dass, was uns Gott auferlegt, keine Lasten sind, keine bösen Verordnungen, die uns irgendwie niederknechten sollen, ja? Sondern wenn wir verstehen, dass das, was uns Gott sagt, dass es ein dauerndes Gutes vorantreiben ist, ein liebevolles, auf einem wunderschönen, guten, ertragreichen Weg, dann werden wir uns auch seine Weisungen mit anderen Augen anschauen. Nicht mehr, weil wir es als Last sehen, sondern weil wir es als Befreiung sehen. Das ist die Freude. Und ich habe jetzt schon ziemlich lange gepredigt, sehe ich. Aber ich möchte euch noch einen letzten Satz nicht vorenthalten, ein Erlebnis. Ja? Ich streiche einiges, was ich hier geschrieben habe. Unser Hund, die kleine Ellie, ja? Als sie noch jünger war, ließen wir sie, Danke. Als sie noch jünger war, ließen wir sie oft ohne Leine laufen. Und eines Tages waren wir auf einer, wo mussten wir eine Stiege hinaufgehen, und diese Stiege, das war so eine Gitterstiege, ja, da konnte man überall durchschauen. Und wir gehen also voraus, ja, und wo ist die Ellie? Ja, umgedreht steht sie unten an der Stiege und traut sich nicht rauf. Ellie, komm. Ja, nein, sie ist unten geblieben. Ja. Naja, was machen? Gut, Leine, ja, und normalerweise denken wir ja, Leine heißt für einen Hund Unfreiheit. Auf einmal ist er an der Leine, ja. Er kann sich nicht mehr frei bewegen. Okay, wir haben die Leine genommen, Ellie angeschnallt, ja, und auf einmal trabte sie diesen Weg hinauf, als wenn gar nichts wäre, als wenn es die sicherste Stiege der Welt wäre. Und das hat sich mir eingebrannt, dieses Erlebnis. Weil ich mir auch sage, wir, die wir so oft an Klippen und an Abgründen stehen, die wir so oft voll Angst sind, ja, nicht wissen, wenn wir uns von Gott an seine gute Leine, seines Wortes, seines Geistes nehmen lassen, ja, dann können wir jedes Hindernis sicher und fröhlich durchspringen und durchwandern. Und das ist auch das, was ich uns jetzt geben möchte, in dieser Zeit, in dieser finsteren Corona-Zeit. Ja, lassen wir uns von Gott an seine gute Leine seines Wortes nehmen und folgen ihm, wo immer er uns hinstellen möchte. Ja. Wer immer jetzt noch irgendwo in seinem Herzen zweifelt, wer immer noch nicht so richtig weiß, dem möchte ich einfach sagen, unser lebendiger Gott, unser Jesus, unser Herr und Retter ist jetzt hier mitten da. Er ist jetzt mitten unter uns und er ist für jeden Einzelnen da. Und wir können uns jetzt zu ihm wenden, wir können zu ihm kommen, wir können füreinander beten, füreinander da sein. Ja? Es ist alles möglich. Und ich kann nur sagen, lasst uns diesen guten Weg des Lebens in die Ewigkeit mit Jesus Christus gehen. Wende dich Jesus Christus zu, unserem Herrn, Retter, Priester, Bruder, Freund und Bräutigam. Und du wirst errettet. Amen.